Schauen, dass ich nirgends drüber stolpere. Ach, hey, es ist so schön, Leute zu senden. Auch wenn es irgendwie auch schmerzhaft ist. Aber ja, es ist so wichtig, glaube ich, diesem inneren Ruf Gottes zu folgen. Und auch wenn das heißt, über den Teich zu fliegen, in ein fremdes Land. Also fremd ist es ja gar nicht. Möchte auch euch ermutigen, da wo ihr vielleicht gerade in so einer Entscheidungsphase seid, in so einer Überlegungsphase seid oder Leute um euch herum kennst, die am Überlegen sind, am Bewegen sind, hier einfach wirklich Förderer zu sein, ermutiger zu sein und auch selbst einmal so einen Schritt zu wagen. Und vielleicht ist euch das zu steil, 9 Monate wegzugehen, weil es ja auch nicht geht, weil ihr eine Familie habt und mit Job und allem verwurzelt seid. Aber ich möchte euch so ermutigen, auch über den Rand zu schauen und Möglichkeiten zu suchen, Gott neu kennenzulernen. Und auch zu schauen, wie andere Gott anbeten, wie andere Gott erleben. Und ich bin da so dankbar, dass Esther und ich eigentlich im Laufe der letzten Jahre immer wieder auch in anderen Nationen sein durften, sogar auf anderen Kontinenten sein durften und dabei erleben durften, dass, wow, Jesus so lebt. Und egal, ob du in eine Gemeinde, in eine Kirche kommst, wo eben nicht deine Sprache gesprochen wird, wo du den Lobpreis gar nicht verstehst, aber in deinem Herzen spürst, eigentlich sind hier geistliche Brüder und Schwestern. Und es ist so faszinierend, wie Gott sein Reich weltweit baut. Wie Gott wirklich seine Kirche ausbreitet und Menschen zum Glauben kommen. Hey, das passiert, ihr Lieben. Und ich möchte nochmal kurz anknüpfen bei diesem Awakening Europe-Treffen, das jetzt mittlerweile vor, weiß ich nicht, 10 Tagen stattgefunden hat. Ich habe letzte Woche kurz davon erzählt und möchte es noch einmal kurz aufwerfen, weil Gott wirklich auch in diesem Treffen in meinem Herzen einfach einen neuen Hunger, eine neue Sehnsucht geweckt hat, dass wirklich Österreich in seiner Fülle, in seiner Vielfalt eine Begegnung hat mit Jesus. Und dass wirklich Wien wachgerüttelt wird. Und wisst ihr, das ist, klar, wenn wir mit unseren natürlichen Augen schauen, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Aber wenn wir mit Gottes geistlichen Augen schauen, dann werden unsere Herzen mit Hoffnung und mit Glaube erfüllt. Und so war ich eben in diesem Treffen und dann war eine Aussage, die mich so getroffen hat. Nämlich, dass wenn man sich weltweit Gemeinden anschaut, da gibt es auch so Studien, und wo es darum geht, dass Gemeinden schrumpfen oder kleiner werden, dass Leute austreten. Dass einer der Hauptgründe der ist, dass diese Gemeinden oder die Menschen in diesen Gemeinden aufgehört haben, Zeugen zu sein von dem, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Dort, wo die Gemeinde, ihr Lieben, aufhört, das zu bezeugen, dass Jesus lebt, dort schrumpft sie. Aber dort, wo die Gemeinde neu durchstartet, sich öffnet für diesen Glauben, der als Geschenk in unsere Herzen kommt, von Gott persönlich, dort findet Wachstum statt. Und ich möchte euch das so einladen, euer Herz neu zu öffnen. Und wenn ich davon spreche, Zeuge zu sein, dann sage ich nicht, dass du jetzt von Tür zu Tür gehen musst. Du kannst es machen, wenn du das im Herzen hast. Anklopfen und läuten. Sondern ich spreche davon, dass einfach du in diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes gehst. An deinem Arbeitsplatz, in den Öffis, in der U6 oder wo auch immer, im Bus. Und einfach darauf ausgerichtet bist, dass hier vielleicht Gott immer wieder Türen öffnet. Und dass du realisierst, dass du wirklich das Licht dieser Welt bist. Das Salz der Erde bist. Hey Leute, es macht einen Unterschied, wenn wir hier sitzen oder stehen und Gott anbeten. Glaubt ihr das? Im 10. Bezirk passiert etwas geistlich. Davon bin ich überzeugt. Wenn es nicht so wäre, dann weiß ich gar nicht, warum wir uns überhaupt hier versammeln würden. Weil es kein Selbstzweck ist, dass wir hier sind, sondern weil wir hineinstrahlen. Und ja, vielleicht kriegen wir nicht alles zu Gehör, was passiert, wenn wir gerade hier versammelt sind. Aber es macht einen Unterschied. Hey, es macht einen Unterschied, wenn du in deiner Wohnung sitzt und Lobpreis machst. Es ist spürbar, das glaube ich. Ich glaube das von tiefstem Herzen, dass etwas passiert für die, die ober dir sind. Und für die, die unter dir sind und zur Linken und zur Rechten. Du setzt Gottes Gegenwart frei. Warum? Weil du der Träger von Gottes Gegenwart bist. Die gute Nachricht ist, du musst nicht an einen heiligen Platz reisen. Du bist eigentlich selbst diese Wohnstätte, dieser heilige Ort, wo Gott wohnt. Und je mehr wir das begreifen, dass wir eben in dieser neuen Identität gehen dürfen. Letzte Woche haben wir von Aaron gehört, hey, ihr seid eine neue Schöpfung. Fangt an, das zu leben, es zu begreifen, zu realisieren, in dem stark zu sein. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn wir hier Lob preisen. Und ich möchte kurz, wir werden das ein bisschen interaktiv machen. Ich werde jetzt mal kurz unterbrechen, vielleicht später auch nochmal während der Predigt. Aber ich möchte kurz, dass wir aufstehen und für Wien beten. Weil ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Und wir machen das eh nicht jedes Mal und das soll jetzt auch keine, es ist keine erzwungene Gruppenübung, sondern ich empfinde wirklich, dich ermutigen zu wollen, dass du auch realisierst in deinem Herzen, hey, wenn ich bete, passiert was. Weil wisst ihr, manchmal geht es mir so, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ich sitze da und denke mir, wo soll ich anfangen bitte? Wo soll ich anfangen zu beten? Überall Probleme. Überall schwierige Situationen, überall Verkorkstes. Aber die Lüge ist, dass du in einer Sekunde alles gebetet haben musst. Die Wahrheit ist, fang an. Schritt für Schritt. Kennst du den Spruch, wie verspeist man einen Elefanten? Stück für Stück. Hey Leute, lasst uns Kreise ziehen im Gebet. Lasst uns einfach anfangen und diese Stimme, die sagt, hey, was kannst du schon bewirken? Einfach zu Boden drücken und die Wahrheiten Gottes in unser Herz aufnehmen und begreifen, dass wenn wir jetzt beten, dass da was passiert. Ich möchte dich einladen, einfach deine Augen zuzumachen und dich auf Gott auszurichten und anzufangen zu beten. Wir können das gleichzeitig machen. Anzufangen zu beten für diesen Bezirk und aber auch für den Bezirk, den Ort, wo du wohnst. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir im 10. Bezirk sind. Gott hat eine Bestimmung für uns. Und so beten wir jetzt, Jesus, dass du einen Unterschied machst in diesem Bezirk. Herr, wir beten für deinen Segen über den Bezirksvorsteher, Herr. Wir beten, Heiliger Geist, dass du durch die Parks jetzt einfach mit deiner Präsenz, mit deiner Erkenntnis hindurch wirkst. Herr, wir beten, dass Fragen ausgelöst werden, dass ein innerer Hunger ausgelöst und freigesetzt ist. Gibt es einen Gott? Oh, ich bete, dass diese Frage in den Herzen aufsteigt. Und ich bete, dass wenn wir vielleicht am Weg hierher sind am Sonntag oder am Weg nach Hause, dass da Begegnungen stattfinden. Oh Jesus, du hast uns gerettet. Wir sind deine Kinder, wir dürfen deine Gegenwart tragen. Und ich bete so sehr, dass du in unseren Herzen so einfach einen neuen Gebetsgeist aufstehen lässt. Und wir realisieren, dass wenn wir beten, passiert was. Dass wenn wir einstehen für unsere Familien und Freunde, dann passiert was. Oh Jesus, wir glauben das wirklich, wir nehmen das an im Glauben und wir lassen uns nicht von den Umständen, von der Fülle an Herausforderungen bremsen. Wir machen einfach den ersten Schritt, weil es gibt immer einen ersten Schritt. Oh Jesus, führ uns hinein in diesen ersten Schritt. Und vielleicht stehst du hier und sagst, boah, ich habe schon so lange nicht mehr hineingefunden in so ein Gebetsleben, das ich noch vor Jahren hatte. Dann möchte ich dich ermutigen, mach einfach den ersten Schritt. Fang einfach an, mach den ersten Schritt. Und erlebe, wie Gott Überhand nimmt in deinem Leben. Oh Jesus, wir sind hungrig als Wunderwerk-Gemeinde. Und ich bete, dass wir gemeinsame Durchbrüche erleben. Oh, ich bete, dass wir erleben, dass eben Wachstum passiert. Weil wir eine Gemeinde sind, die so mutig und voller Freude bezeugt, dass du in unserer Mitte bist. Dass du dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dir gebührt alle Ehre, Jesus. Du bist der Grund, warum wir hier sind, Jesus. Und wir wollen dir so einen Jubel jetzt geben und so einen Applaus jetzt geben, Jesus. König Jesus! Amen. Amen. Oh. Oh. Merkt ihr das, wenn man anfängt zu beten und gerade auch in der Gruppe anfängt zu beten, man hat eigentlich Bock noch weiter zu beten. Und es ist nicht zu Unrecht, heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, also wir sind mehr als zwei oder drei, da ist er in unserer Mitte. Er ist auch in deiner Mitte, wenn du allein unterwegs bist. Aber das ist eine Kraft, wenn wir zusammenstehen. Und ich möchte dich so ermutigen, zusammen zu stehen. Und dich auch nicht dafür zu schämen, wo du vielleicht ein Anliegen hast und persönlichen geistlichen Durchbruch brauchst. Okay, lass uns hineingehen in eine Geschichte, die mir auch so stark ins Herz kam, als ich bei diesem Awakening Europe Vorbereitungstreffen war. Und ich möchte es frei erzählen und du kannst es, wenn du magst, zu Hause nachlesen. Gibt es in Matthäus, Lukas und Markus. Und ich werde es, genau da habt ihr noch ein Foto von Awakening Europe in Nürnberg. Ich werde es frei erzählen aus dem Matthäus-Evangelium. Genau, hier habt ihr die Parallelstellen, die wir dann auch verwenden werden. Und die Situation ist wie folgt. Jesus, er kommt gerade vom Berg mit seinem engen Kreis, sage ich mal, Petrus, Jakobus, Johannes. Und es könnte, wahrscheinlich war es der Berg Hermon, man weiß es nicht so genau, wo Jesus verklärt wurde. Also das heißt, wo er in einer Fülle der Herrlichkeit auf einmal umstrahlt worden ist und ihm dann Elia und Mose begegnen und der Petrus dann als Reaktion Lust bekommt, ein Haus zu bauen oder eine Hütte zu bauen, um diesen Moment nicht vorbei ziehen zu lassen, weil es einfach so ein wunderschöner, herrlicher Moment war. Und es passt so schön, am Berg in der Herrlichkeit. Von dort geht's ins Tal, hinein in eine Situation, wo die anderen Jünger sind. Und ob das jetzt Jünger vom Teil der 12 sind oder noch mehr Jünger sind, erfahren wir jetzt nicht im Detail, aber das sind andere Jünger. Und ein Streitgespräch, dort sind auch Gesetzeslehrer und es ist sehr turbulent. Und mittendrin ein Vater mit seinem Jungen und einem Bedürfnis, dass eben dieser Junge gesund wird, weil er von einem bösen Geist eingenommen ist und sich deshalb immer wieder ins Feuer wirft und sich verletzt und eben geplagt ist. Und das Problem in dieser Situation, dass eben die Jünger es nicht irgendwie geschafft haben, diesem Vater zu helfen oder eigentlich diesem Sohn zu helfen. Und die spannende Frage dann der Jünger an Jesus: Jesus, warum haben wir diesen Dämon nicht austreiben können? Und ich meine, vielleicht geht's dir auch oder ist dir auch schon mal so gegangen, du bist in so eine Situation hineingekommen, vielleicht warst du der am Berg war, vorher in der Herrlichkeit und dann hinein in eine turbulente Situation und da ist Wirbel, da ist Streitgespräch, da sind Zweifel, da ist Druck und du kommst in Schleudern und betest und es passiert nichts und fragst dich, warum ist das nicht passiert? Und es kann dann so schnell der Gedanke hochkommen, naja, es war irgendwie nicht Gottes Wille, jetzt gerade zu wirken. Oder vielleicht auch der Gedanke, naja, oder überhaupt der Zweifel, kann Gott noch Wunder tun? Tut Gott überhaupt noch Wunder? Ich meine, schauen Sie an, wir haben eine moderne Gesellschaft und wir können uns in so vielen Belangen selbst helfen. Tut Gott überhaupt noch Wunder? Kann er überhaupt noch Wunder tun? Und Jesus ist aber, geht auf eine ganz andere Ebene der Antwort. Und haltet euch kurz fest, okay, also kurz die Hände da so in den Sessel. Also es ist ziemlich, sehr gut. Weil, ja, Jesus ist nicht so ein Miezekätzchen. Matthäus 17,17, also nicht auch. Jesus kann ganz schön: Was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und weil spürt sie die Emotion in dem? Aber, also ich stelle mir das echt so bildlich vor. Weil wir haben oft dieses Bild von Jesus mit seinen Löckchen und so miezekatzenmäßig und streichelnd. Aber Jesus kann auch richtig loslegen. Und jetzt, das Schöne an dem ist, es hängt jetzt davon ab, wie du das hörst auch, diesen Vers. Weil Jesus geht hier nicht ins Gericht mit seinen Jüngern und den Umherstehenden, sondern er ist eher entsetzt darüber, dass sie das, was ihnen eigentlich zur Verfügung steht, nicht in Gebrauch genommen haben. Jesus ist entsetzt, und das ist die gute Botschaft in diesen Versen, das hat mich ganz schön viel Nachdenken gekostet, ich weiß nicht, wie ermutigend das ist. Das Ermutigende ist, Jesus ist entsetzt, weil kein Wunder passiert. Wir sind oft entsetzt, wenn ein Wunder passiert, so, wow, das gibt's ja gar nicht. Aber Jesus ist so, hey, wie gibt's das? Weil wenn du ein bisschen davor liest, ein paar Kapitel, dann findest du Jesus, der seine Jünger aussendet, seine 12 in erster Instanz. Mit der Autorität, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und wir lesen da auch, dass es geklappt hat. So gut geklappt hat, dass sie dann mal auch zurückgekommen sind. Das war dann, wo er die 70 ausgesandt hat. Und sie sind voller Freude zurück und haben gesagt, boah, das ist so cool. Sogar die Dämonen, die müssen uns gehorchen. Und Jesus sagt dann, wow, wow, wow. Hey, freu dich, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Das ist dein Fokus. Und so sehen wir, Gott ist bereit. Jesus ist bereit zu wirken. Er ist in Erwartung zu wirken. Wir sind oft geflasht, wenn dann wirklich was passiert. Und es ist auch okay, dass wir uns wundern, wenn ein Wunder passiert. Aber der Gedanke Gottes ist, dass Frucht in deinem Leben hervorkommt. Und ich weiß, vor Wochen gab es eine Predigt über Johannes 15, den Weinstock und die Reben. Und da ist auch dieses Herz des Vaters, dass du in deinem Leben Frucht hervorbringst. Und zwar Frucht, die bedeutet, dass du, dass dein Charakter wie Jesus ist, aber auch Frucht, die bedeutet, dass du die Werke von Jesus widerspiegelst und dass Menschen um dich herum in praktischer Art, aber auch in körperlicher Art eine Begegnung erleben dürfen, in geistlicher Art eine Begegnung erleben dürfen. Jesus, er nimmt natürlich die Sache selbst in die Hand, was in dem Fall sehr gut ist. Und so kommen wir zu jetzt einer Parallelstelle in Markus 9, 22 bis 24, wo Jesus ins Gespräch kommt, oder ins Gespräch, er ist im Austausch mit dem Vater, oder besser gesagt, der Vater ist im Austausch mit Jesus. Und wir lesen hier die Erklärung. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, also eben diesen Jungen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst? Was ist das für eine Frage an Jesus? Wenn du etwas kannst? Aber sind wir ehrlich, oder? Manchmal ist die schon da, die Stimme, oder? Kannst du wirklich Gott? Und das ist die Art, wie Jesus erwidert diesem Vater, wenn du etwas kannst, come on. Was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Wow, für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und dann ein schlagartiger Szenenwechsel, der Vater, der vorher eigentlich im Unglauben ist, geht er jetzt in den Glauben? Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Hilf mir mit meinem Unglauben. Wessen Glaube war es jetzt? Also Jesus heilt dann diesen Jungen, das ist jetzt das Schöne an der Geschichte. Wessen Glaube war es? Der des Vaters? Der von beiden, Vater und Jesus? Vielleicht vom Sohn? Ich glaube, es war der Glaube von Jesus eigentlich. Es war der vollkommene Glaube Gottes. Es war Jesus, der geglaubt hat hier. Und es hat aber in dem Fall für diesen Vater nichts ausgemacht, weil eben Jesus hier war. Es war der Glaube von Jesus, der maßgeblich war. Gott kann. Gott kann. Gott kann. Oh, Gott kann. Und oh man, wir brauchen es, dass Gott kann. Wir brauchen es so sehr. Will er auch. Will er auch. Weil, vielleicht hast du schon oft erlebt, eben du betest und es passiert nichts. Und will Gott heilen? Will Gott immer heilen? Will Gott jeden Menschen retten? Ist jeder Mensch gerettet? Aha. Will Gott jeden Menschen heilen? Wird jeder Mensch geheilt? Das ist ein Spannungsfeld, oder? Aber das Schöne ist, dass wir da einen Willen haben, den wir erkennen können und der uns eigentlich eine Sicherheit gibt, aus der wir heraus beten. Weil wenn du Jesus anschaust, sein Leben und Menschen, die ihm begegnet sind oder Menschen, denen er begegnet ist, er hat ihnen das nie verweigert. Er hat sie geheilt. Er hat sogar dort, wo er gefragt worden ist, hey, ist es dein Wille, uns zu heilen, wo der Aussätzige war? Ja, es ist mein Wille, ja, ich will. Zeig mir eine Stelle, wo Jesus sagt, nein, ich will nicht. Jesus ist dieser Mensch gewordene Wille des Vaters, den wir erkennen dürfen. Und der nicht nur beschränkt war auf diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre, wo er gewirkt hat. Und nicht nur beschränkt war auf die Apostel, die danach gewirkt haben. sondern wir sehen einfach dieses Muster. Jesus, die 12, die 70, Markus 16, geht hinaus in alle Welt. Die Gemeinde, die weiter agiert und weiter wirkt in den Zeichen und Wundern von Jesus. Auf seiner Seite ist, er kann und er will. Jetzt ist die Frage, wo wir stehen. Es gibt aber schon einen Grund, wo dann nicht so Wunder passiert sind im Dienst von Jesus. Und das könnt ihr nachlesen in Matthäus 13, 5, 8, wo es eben heißt, wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. Nicht viele, ich meine, wir wären manchmal schon zufrieden, wenn eben für den ersten Schritt nicht viele, einfach mal ein paar Wunder passieren. Aber er tat dort nicht viele Wunder. Das heißt, irgendwie hat es mit dem Glauben hat's was auf sich. Irgendwie ist dieser Glaube der das, was Gottes Herz ist, das vielleicht mit menschlichen Augen, mit natürlichen Augen nicht sichtbar ist, was du mit geistlichen Augen anschauen musst, ins Sichtbare bringt. Dieser Glaube, der es ins Leben ruft, ins Dasein ruft. Und das Schöne ist aber, vielleicht fühlt sich das gerade wie ein Druck an bei dir, so, oh, Glaube, ich brauche mehr Glaube. Ah, da kommen wir auch noch zu dieser Frage. Gott, ich brauche mehr Glaube. Das werden wir noch sehr spannend dann auflösen. Warum hat es jetzt nicht geklappt bei den Jüngern? Ihr habt es eh schon gehört, Matthäus 17, 19. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum haben wir den Dämonen nicht austreiben können? Und jetzt die so coole Antwort von Jesus in Matthäus im nächsten Vers eigentlich. Wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens antwortete er, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Oh, dieser letzte Satz. Nichts wird euch unmöglich sein. Oh, das provoziert mich so. Weil ich weiß, dass wir immer wieder vor unmöglichen Situationen stehen, vor Bergen stehen. Wo ist dein Berg? Wo ist jetzt gerade dein Berg? Wo fällt es dir vielleicht auch jetzt gerade schwer, diesen Satz zu lesen? Nichts wird euch unmöglich sein. Boah, das ist enorm herausfordernd. Aber das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von Jesus. Jetzt habe ich ein Bild für euch. Ja, genau. Jesus, seine Antwort auf diese Frage, hey, warum haben wir hier nicht helfen können? Er vergleicht, er nimmt sich das Größte, was er gerade finden kann. So. Und vielleicht war das sogar der Berg der Verklärung, wo er hingeschaut hat mit seinen Jüngern und mit den anderen. Und so das, ja, so was Kleines. Aber nicht nur das Kleine, weil so ein Senfkorn hat ziemlich viel Potenzial aufzukeimen. Etwas zu produzieren, das größer ist dann als eben dieses Senfkorn. Zu Boden zu fallen und dann etwas zur Blüte zu bringen. Und er sagt seinen Jüngern eigentlich, hey Leute, es ist nicht die Größe des Glaubens, worauf es ankommt. Es ist die Natur dieses Glaubens. Es ist eigentlich ein Glaube, der von Gott geschenkt ist. Es ist eigentlich der Glaube von Jesus, der in unser Leben hineinkommt, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Weil wir alle wissen, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann kommt seine Freude, seine Gnade, seine Gerechtigkeit in unser Leben. Aber das Schöne ist, es kommt auch sein Glaubenspotenzial in dein Leben. Du selbst kannst es gar nicht erzeugen und du würdest nicht hier sitzen und an Jesus glauben, wenn er nicht selbst die Türen geöffnet hätte, wenn er nicht selbst sich offenbart hätte. Es ist absolute Gnade. Und sogar, dass du darauf antworten kannst, ist ein Geschenk von Gott. Dieser Glaube ist ein Geschenk. Und das nimmt uns ziemlich den Druck. Weil wer, wenn nicht Jesus, war es, der immer perfekt vertraut hat? Er war es. Er hat dem Vater bis zum Schluss perfekt vertraut. Es ist dieser Glaube, es ist die Natur dieses Glaubens, die es möglich macht, dass Berge in unserem Leben versetzt werden, was auch immer dein Berg gerade ist. Wenn ihr das noch weiter lesen wollt, in Lukas 17, 1 bis 5, da geht es auch darum, dass die Jünger konkret fragen oder sagen, Jesus, stärke uns den Glauben, mehre uns den Glauben. Und auch hier antwortet Jesus, hey, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann zack. Hey, ist es nicht voll? Ist gut, oder? Irgendwie, es ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen das wirkt. Nicht umsonst gibt es in 1. Korinther 12, wo die Geistesgaben oder Geisteswirkungen aufgezählt werden, diese Gabe oder diese Gnade des Glaubens. Nicht umsonst heißt es in Galater 5, 22, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und dann steht Treue, aber eigentlich heißt es Glaube. Es ist eine Frucht, die entsteht in deinem Leben. Wenn du Beziehung hast mit Jesus, wenn du dich fallen lässt in seine Arme, wie cool ist das? Es ist der Glaube Gottes, der in unser Leben kam. Letzte Woche hatten wir diese Predigt von Aaron über unsere neue Identität. Es ist Teil dieser neuen Identität. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch. Markus 11, 22 bis 23. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Na boom, das kann ja nur als Geschenk kommen. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt in euren Herzen, nicht daran zweifelt. Ist es nicht cool? Gott möchte uns da hinein einladen, indem wir Beziehung haben, indem wir Gemeinschaft haben mit ihm, dass in unserem Herzen was passiert, dass unser Herz freigemacht wird, so zu glauben, wie Jesus geglaubt hat und dass dadurch die Dinge passieren, dass dadurch Berge versetzt werden. Jesus, ich danke dir, dass du einfach mitten unter uns bist. Ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir, dass wir von dir empfangen dürfen. Und ich bete jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest, von dir zu empfangen. Ich bete, dass wir in diesen Fußstapfen gehen können. Ich bete, dass du diesen Hunger in unseren Herzen schenkst. Nach mehr von dir, nach mehr von diesen Wahrheiten, dass eben nichts unmöglich ist, denen, die glauben. Ich bete, Herr, dass dort, wo wir Blockaden haben, Glaubensblockaden, dort, wo unsere Herzen nicht frei sind, Herr, ich bete, dass du uns dort heilst. Ich bete, dass dort, wo Lügen sind, wo Zweifel sind, dass wir dort ablegen, ganz bewusst ablegen. Ich kann das Worship-Team sich bereit machen und möchte einfach in eine Gebetszeit überleiten, weil es gibt dann noch eine Parallelstelle zu dieser Geschichte, wo Jesus das noch weiter ausführt oder eine andere Antwort gibt, nämlich in Markus 9, 29, solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Und es ist na nona irgendwo. Er bringt eben zum Ausdruck diese Beziehung, diese Abhängigkeit. Auch dieses Niederlegen von deinem Leben. Weil weißt du, Jesus führt es auch aus. Ein weiteres Mal dieses Weizenkorn in dem Fall, wo er von seinem Leben spricht, in Johannes 12, 24 und sagt, hey, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Und Jesus war der bereit war für dich und für mich zu sterben, wenn du so willst, in die Erde zu fallen, um dann Leben hervorzubringen. Und da ist etwas, wo er uns einlädt auch. Und du vielleicht das Gefühl hast, Dinge erzeugen zu müssen vor ihm. Aber eigentlich der Aufruf der ist, dein Leben niederzulegen. Dein Leben aufzugeben, sodass er es aufnehmen kann. Dein Herr sein über dein Leben niederzulegen und ihn Herr sein zu lassen in deinem Leben. Und ich möchte einfach, dass wir kurz vielleicht die Augen zumachen und zu dir sprechen, wenn du vielleicht als Gast heute hier bist. Und ja, Jesus, da ist ein Hunger in deinem Herzen nach Jesus. Diese Person Jesus, die fasziniert dich. Und ist auch ein Grund, warum du da bist. Vielleicht bist du eingeladen worden oder aus eigenen Stücken hergekommen. Aber du spürst in deinem Herzen, da passiert was, da klopft was an. Und vielleicht begreifst du es noch gar nicht so in deinem Kopf, aber du merkst in deinem Herzen, zieht etwas. Ich möchte dir zusprechen, dass es mit dem Herzen ist, mit dem wir glauben. Und mit dem Mund ist, mit dem wir bekennen. Und wenn du heute hier sitzt und spürst in deinem Herzen, es ist so ein Zeitpunkt, wo du Antwort geben schon fast musst in deinem Herzen. Ich möchte dich einladen, jetzt Antwort zu geben. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus besser kennenzulernen. Ich möchte dich einladen, dass er dir die Augen öffnet, dass er dich hineinführt in diese Kindschaft. Und vielleicht sitzt du sogar da und gerade das, Kind zu sein, Sohn oder Tochter zu sein, ist etwas, was schwer ist für dich, weil deine leiblichen Eltern nicht, weil da nicht so ein guter Vater, nicht so eine gute Mutter da war. Dann möchte ich dir zusprechen, dass dir Gott als Vater, als guter Vater begegnen kann und dir auch hier Heilung bringen kann. Auch dort, wo du wirklich, wo du Dinge erlebt hast, die verletzend waren, enttäuschend waren. Hey, wenn du das bist, und ich möchte einfach nochmal sagen, dass wir echt alle die Augen kurz für diesen Moment zu haben. Wenn du das bist und eben in deinem Herzen spürst, ich will jetzt Antwort geben, dann möchte ich dich kurz einladen, mir einfach ein Handzeichen zu geben, dass ich für dich beten kann, dass wir dann gemeinsam beten. Ja, ich sehe deine Hand. Gibt es da noch? Ja, ich sehe deine Hand. Leute hier, die sagen, hey, es ist jetzt dieser Punkt erreicht, wo ich diesen Schritt setzen möchte, dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Ja, ich sehe eure Hände. Ich möchte einfach beten und die Hände gehoben haben oder vielleicht auch nicht gehoben haben, das ist egal. Ich möchte euch einladen, in eurem Herzen nachzubeten. Es in eurem Herzen festzumachen und du kannst leise vor dich hin beten oder im Stillen beten. Aber es ist dieses Bekennen, dieses Aussprechen. Ich lade dich einfach ein, mir nachzusprechen, mir nachzubeten. Mit deinem Herzen, mit deiner Entscheidung. Jesus, danke, dass du real bist. Danke, dass du mich gezogen hast bis zu diesem Punkt hier. Und ich möchte jetzt dieses Geschenk der Vergebung, dieses Geschenk der Errettung annehmen. Ich möchte dich bekennen als meinen Herrn. Ich möchte dir bewusst mein Leben hinlegen, sodass du es aufnimmst und mich ganz machst. Ich möchte dieses Geschenk der Tochterschaft, der Sohnschaft annehmen und hineinkommen jetzt in deine Familie. Und Jesus, ich bete, dass du mich erfüllst mit deinem Geist. Ich möchte dich besser kennenlernen. Danke, dass du für mich gestorben bist. Amen. Hey, das ist so cool. Es waren doch ein paar Hände und vielleicht auch Hände, die nicht in die Höhe gegangen sind, aber das jetzt gebetet haben. Und es wäre so schön, wenn wir einfach hier einen Applaus geben, hier einen Jubel zum Ausdruck bringen. Weil ich glaube, Der Himmel freut sich. Der Himmel jubelt, wenn da Herzen sind, die sich Jesus hingeben. Ja, aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich möchte irgendwie beten, spezifisch, wenn du spürst in deinem Leben, dass da geistliche Bindungen da sind. Vielleicht Bindungen da sind aus deiner Vorgängergeneration, wo du merkst, vielleicht sogar sitzt du hier und bist die Erste in deinem Stammbaum, die diesen Glauben an Jesus aktiv auslebt. Und du merkst, dass da gibt es Widerstände. Du merkst, das sind Hindernisse. Du merkst, das sind Dinge vielleicht aus der Vergangenheit oder die in deinem Stammbaum, in deiner Familienlinie falsch gelaufen sind, massivst falsch gelaufen sind. Und du spürst deren Einfluss in deinem Leben. Dann möchte ich dir zusprechen, dass du wirklich freigekauft bist. Dass du wirklich frei gemacht bist. Und dass eben dieses Blut, wovon die Bibel spricht, das Blut von Jesus, ein Blut ist, das dich komplett frei gemacht hat von diesen Bindungen. Und auch wenn da Dinge sind, wie Flüche ausgesprochen, ist jetzt ein Zeitpunkt, wo du in dieses Bewusstsein treten kannst, dass das gebrochen ist und dass du nicht ein Sklave dessen bist, sondern dass du in der Freiheit des Heiligen Geistes gehen darfst. Ich empfinde das speziell auch was deinen Schlaf betrifft, dass du da immer wieder angegriffen bist, mit Träumen, mit Begegnungen, sogar mit der spürbaren Präsenz des Bösen in deinem Zimmer, mit einer Präsenz von Angst oder sogar einer Präsenz des Selbstmordes, wo du in deiner Familie oder vielleicht Menschen sind oder waren, die Selbstmord begangen haben. Und du merkst, es ist wie ein, es wirkt nach. Und es kommen Gedanken, die eigentlich nicht deine Gedanken sind. Und du kämpfst damit und denkst dir, was ist falsch mit mir? Spinne ich, sowas zu denken? Das bin ich ja nicht. Und du hast recht, das bist du ja nicht. Das sind Stimmen, die nicht von dir sind. Wo du aber klar einen Schnitt machen kannst jetzt. Und sagen kannst, Jesus, komm und hilf mir. Komm und rette mich in dieser Situation. Gott hat mir noch so stark diesen Psalm aufs Herz gelegt und ich glaube, jetzt passt er gerade. Psalm 121, 1. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Hilfe kommt von Jesus. Wenn du das bist, ich möchte kurz dafür beten und dann vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Mit diesen Selbstmordgedanken, mit diesem Stammbaum, wo dein Schlaf, dein Alltag geprägt ist, gestört ist. Ich finde auch, dass du manchmal im Gebet bist und du merkst, es sind so wie Störwellen, die hineinkommen. So wie wenn du dir vorstellst, dass da Funkwellen sind und dann einfach eine Störwelle hineinkommt. Ich möchte auch da für dich beten, dass du da durchbrechen kannst. Jesus, ich danke dir für die das jetzt anspricht und ich bete im Namen Jesu, dass einfach dieser Geist des Todes gebrochen ist und dass ein Geist des Lebens freigesetzt ist, jetzt in diesem Moment. Wir unterbinden das in deinem Namen, Herr. Und wir sprechen zu diesem Tod und sprechen Leben aus. Auferstehungsleben. Weil du von dir sprichst, Jesus, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und ab jetzt soll hier einfach eine Veränderung reinkommen, ein Schnitt hineinkommen, ein bewusstes Abgetrenntsein von deiner Vergangenheit, von dem, was in deinem Stammbaum schiefgelaufen ist. Wir empfangen das jetzt im Namen Jesu. Oh, ich spreche wirklich zu dir im Namen Jesu, dass du hier frei bist, dass du hier losgelöst bist, dass du, auch wenn du dich im Gebet Gott näherst, dass diese Störwellen abprallen an einem Schutzschild. Dem Schutzschild Gottes, dem Schild des Glaubens. Und ich bete, Jesus, dass eben dort, wo diese Gedanken immer wieder kommen, dass Gedanken des Lebens, Gedanken der Freude kommen, dass dein Wort gepflanzt ist in unsere Gedanken.